Ich möchte euch heute in diesem Podcast-Interview eine ganz besondere Person vorstellen. Die Person, von der ich in den letzten Jahrzehnten am meisten lernen durfte. Die Person, die mir ganz viele ethische Werte beigebracht hat und meinen inneren Kompass ausgerichtet hat. Wer diese Person ist, was ich alles von ihr lernen durfte und was für Tipps sie dir als Bauinteressenten mitgeben kann aus einer Erfahrung von 45 Jahren im Baugewerbe und der Beratung, Planung und Errichtung von über 1000 Häusern, das erfährst du in meinem neuesten Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Herzlich willkommen beim Podcast Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Die Person, die ich im Intro beschrieben habe, ist natürlich mein Vater, Gerhard Stahl. Ich freue mich heute unwahrscheinlich, euch meinen Vater vorstellen zu dürfen und mit ihm zusammen einmal zu erarbeiten, wie unser Unternehmen überhaupt vor 100 Jahren entstanden ist, was in den ersten Jahren und Jahrzehnten dann so passiert ist, was mein Vater von seinem Vater lernen durfte und was er mir an Tipps mitgeben kann, wie ich das Unternehmen in den nächsten Jahren führen kann und dafür sorgen kann, dass Sie als Kunde weiterhin Ihre optimalen Häuser bekommen. Und natürlich die letzte Frage, was kann mein Vater Ihnen als Tipps mitgeben aus seiner 45-jährigen Erfahrung von über 1000 Häusern? All dies erfahrt ihr in den nächsten Minuten in diesem Podcast-Interview. Wir fangen einmal damit an. Wie ist das Unternehmen überhaupt entstanden? Magst du uns einmal die Gründungsgeschichte erzählen von deinem Großvater?
Mein Großvater hieß Johann Gerhard Stahl, mehr bekannt unter der Bezeichnung Gerhard Stahl. Die Firma ist 1925 entstanden. Zuvor hat Herr Johann Gerhard Stahl die Meisterschule in Rastede besucht. Rastede ist ein Ort seitlich von Oldenburg, Bad Zwischenahn. Heute ist dort auch ein Schulungszentrum der Volksbanken. Dort lernte er den Gerd Grüppen kennen aus Emlichheim, der später den Baustoffhandel verfolgt hat, hier auch in Emlichheim. Die Aufgabenstellung in Emlichheim war, dass deren altreformierte Kirche einen Turm hatte, der erhöht werden sollte. Die Kirche ist heute nicht mehr zu sehen, war dort, wo heute die Volksbank ist. Diese Aufgabe hat mein Großvater übernommen mit Erfolg und zur Zufriedenheit die Turmerhöhung abgewickelt. Er hat dann in Emlichheim eine Frau kennengelernt, Johanna geborene Gutreis, und ist hier sesshaft geworden.
Mhm. Ja, das ist immer so eine ganz schöne Geschichte entstanden mit dem Kirchturm, der erhöht werden sollte. Also wirklich ein tolles erstes Projekt als gerade zertifizierter Meister. Und wie das Leben dann so ist, dann lernt man eine Frau kennen, wird man hier sesshaft und bleibt im kleinen Emlichheim. Und so ist das Ganze dann seinen Weg gegangen in den ersten Jahrzehnten. Wir schauen jetzt mal einige Zeit weiter. Wie war dein Einstieg in das Unternehmen? Was hast du vorher gemacht und wie bist du dazu gekommen, das Bauunternehmen zu übernehmen?
Ich habe die Fachoberschule Bau in Papenburg besucht, dann die Fachhochschule in Oldenburg an der Ofener Straße mit dem Abschluss Diplom-Ingenieur Fachrichtung Architektur. Praxis habe ich gesammelt 2 Jahre in einem größeren Architekturbüro in Lingen an der Meppener Straße und dann nochmal 2 Jahre in Bad Bentheim an der Südstraße. Im eigenen Unternehmen habe ich sofort die Planung übernommen für Bauherren. Ich habe die Bauanträge gestellt und bin natürlich automatisch in die Bauleitung reingewachsen.
War für dich immer klar, dass du das machen wolltest, dass du diesen Job, das Bauunternehmen übernehmen wolltest, oder gab es auch irgendwann einmal Zweifel?
Also, es war eigentlich von vornherein klar, dass ich das Bauunternehmen übernehmen wollte. Es war so, dass Pläne entwickeln, realisieren, Verantwortung tragen, auch gegenüber meinen Geschwistern und den Vorfahren, das war eigentlich selbstverständlich. Ich habe auch in den ganzen Jahrzehnten nie daran gezweifelt, dass die Entscheidung falsch war. Es hat mir sogar Spaß gemacht.
Das ist doch schön zu hören. Du hast das Unternehmen ja viele Jahre mit deinem Vater zusammengeführt, genauso wie ich es mit dir machen durfte und hoffentlich noch viele Jahre lang zusammen machen darf. Was waren die 3 wichtigsten Dinge, die du von deinem Vater gelernt hast?
Eine wichtige Geschichte von vornherein war, man begegnet sich immer 2-mal im Leben, und mein besonderer Zusatz, und öfter. Das heißt, wie man sicher verstehen kann, sind viele Verhandlungen geführt worden rundherum. Man hatte auch ganz sicher Möglichkeiten, sein Gegenüber zu ärgern oder so vielleicht sogar ein bisschen in den Boden hineinzustampfen. Und das habe ich nie gemacht. Wie gesagt, wie oft habe ich im Nachhinein erlebt, 10 Jahre später sitzt man neu am Tisch, ein neues Projekt und. Man sollte keine Altlasten hinterlassen. Das Zweite ist, wenn Absprachen getroffen werden, sollten die klar und eindeutig sein. Und man sollte dazu stehen, selbstverständlich. Auch wenn vielleicht mal eine neue Situation oder es tut einem ein bisschen weh, wie auch immer. Jedenfalls sollte man dazu stehen, nochmals keine verbrannte Erde hinterlassen.
Ja, vielen Dank. Also das sind natürlich ganz, ganz wichtige Punkte, dass man halt wertschätzend miteinander umgeht, dass man das Gesicht wahrt, auch dem anderen sein Gesicht wahren lässt und man einfach gut menschlich miteinander umgeht. Und das habt ihr immer vorgelebt, sowohl du wie auch dein Vater. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir Kinder versuchen von euch zu übernehmen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Welche neuen Dinge hast du ins Unternehmen eingebracht?
Wir sind der Baumeisterhausgruppe beigetreten. Das war für uns also ganz wichtig, ein schlüsselfertiges Wohnen praktiziert und entwickelt. Das war eines der wesentlichen Sachen, die uns einen weiteren Schritt nach vorne gebracht haben.
Mhm. Warum habt ihr euch dafür entschieden, bei Baumeisterhaus Partner zu werden? Und wie hat das Unternehmen und ganz besonders unsere Kunden davon profitiert?
Es war absolut eine professionelle Ausrichtung zum Festpreis, damit der Bauherr verlässliche finanzielle Grundlagen hatte, dass er auch immer noch weiter nachts ruhig schlafen konnte, wenn er Kreditvereinbarungen mit der Bank getroffen hat. Also es sollten immer klare Voraussetzungen sein, dass man eine finanzielle Übersicht hat für den ganzen Leitfaden des Bauens.
Was waren die schönsten Erlebnisse, die du bei den über 1000 Häusern, die du beraten, geplant und auch zur Zufriedenheit der Kunden bauen durftest, erlebt hast?
Es hat mir immer Spaß gemacht, Grundrisse zu entwickeln für Bauherren. Es war ganz wichtig, dass die abgestimmt waren auf die persönlichen Verhältnisse der Bauherren. Wichtig war, dass er sich in seinem Haus immer wohlfühlt. Das heißt, abends, wenn die Arbeit vorbei war und man nach Hause fuhr, dass man sich darauf freuen konnte, in dem Haus zu wohnen. Das heißt, es gibt auch da ein Sprichwort, my home is my castle. Das zweite ist, auch von draußen optisch sollte es schön aussehen. Das heißt, ganz egal, ob das Haus in einem Baugebiet entwickelt wurde oder am Stadtrand, ob es Eigentumswohnungen waren, es sollte sich harmonisch in die Umgebung anpassen. Das war für mich ganz wichtig.
Ja, da spricht natürlich der Architekt aus dir. Schöne Häuser planen, Grundrisse planen, die genau abgestimmt sind auf die Wünsche der Kunden und das Haus als Rückzugsort. So wie du es schön gesagt hast, my home is my castle. Ich komme nach einem stressigen Tag nach Hause und erfreue mich an meinem Haus, kann mich dort mit der Familie dort austoben und einfach auch danach dann zur Ruhe kommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Niemand möchte in einem hässlichen Haus wohnen. Umso sehr sie auch optimiert und gerade in der heutigen Zeit halt bezahlbar gemacht werden sollen, trotzdem ist es unwahrscheinlich wichtig, dass die ästhetische Ansprüche haben und dass die Häuser halt einfach schön aussehen, damit man auch langfristig da drin wohnen möchte und nicht irgendwann sagt, nach wenigen Jahrzehnten reißt man es wieder ab. Es war nur ein Zweckbau. Vielen Dank für diesen Hinweis, den werde ich versuchen, in den nächsten Jahrzehnten immer im Hinterkopf zu behalten, gerade wenn man halt Häuser dort finanziell optimiert, so dass sie für alle bezahlbar bleiben, dass man das letzte i-Tüpfelchen an der Optik nicht vergisst. Wie war es dann, ein Bauunternehmen zu führen und eine Familie mit 4 Kindern, ich habe ja noch 3 Geschwister, zu haben? Wie habt ihr das alles überhaupt zusammen geschafft?
Ich habe meine Frau Warburger geheiratet. Wie bekannt haben wir 4 Kinder in die Welt gesetzt. Ein Bauunternehmen zu führen und das als Chef ist natürlich auch sehr zeitaufwendig. Da sind viele Stunden mit ins Land gegangen. Aber meine Frau Warburger hat mir absolut den Rücken freigehalten. Sie hat ihr Lehrerdasein zur Seite gelegt und ihren großen Einfluss auf die Erziehung der Kinder ausgeübt. Und wir dürfen ganz ehrlich sagen, dass wir mit allen 4 Kindern sehr zufrieden sind und auch, was die aus sich gemacht haben. Das ist also absolut und eindeutig so.
Also bedeutet, ein Unternehmen, egal ob es jetzt ein Bauunternehmen oder ein anderes ist, kann man nur führen, wenn man als Partner zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Ganz besonders, wenn dann auch noch eine Familie mit mehreren Kindern dabei ist, geht es nur, wenn man sich gegenseitig den Rücken frei hält.
Vollkommen klar.
Welche 3 Dinge kannst du mir für die Leitung des Unternehmens oder auch allgemein fürs Leben empfehlen bzw. mitgeben, so wie du es auch von deinem Vater übernehmen konntest?
Also man sollte im Rahmen der Möglichkeiten aus der Firma heraus sich nach der Decke strecken. Das heißt, man sollte finanziell nicht übermütig werden, sondern klare Fakten schaffen, damit man mit dem, was man anschiebt, nicht aufs Glatteis geht, sage ich mal. Immer finanzielle Ausrichtung. Dann ist es so, wenn man dann vielleicht in dem einen oder anderen Jahr etwas mehr Geld verdient als normal, dann sollte man das schön zur Seite legen für schlechte Zeiten. Das heißt, allgemein ist es bekannt, dass die Baubranche, dass da immer Wellenbewegungen sind, wie die Sinuskurve. Es gibt ein Hoch und ein Tief. Und in den schlechten Zeiten, wenn man ein bisschen Reserve hat, kann man das auch von links nach rechts verschieben, sodass alles gleichbleibend normal weiterläuft.
Vielen Dank. Also nicht über seinen Verhältnissen leben, genauso wie ihr es alle drei Vorgänger auch nicht gemacht habt, das Geld zur Seite zu legen für schlechte Zeiten. Jetzt gerade haben wir ja wieder eine absolute Rezession im Baugewerbe. Und da ist es natürlich als Unternehmer ganz wichtig, zum einen, dass man Aufträge hat und die 50 Mitarbeiter, die wir inzwischen hier haben, beschäftigen kann. Zum anderen aber natürlich auch Rücklagen zu bilden, um diese schlechten Zeiten mal zu überstehen, genauso wie wir es in Corona-Zeiten hatten. In Corona hat keiner unserer Kunden einen Cent mehr bezahlen müssen. Wir haben dort, genau wie du vorher gesagt hast, haben uns an unsere Versprechen gehalten, an unsere Festpreise und haben keinem Kunden mehr Geld abgenommen, obwohl wir natürlich mit den Häusern kein Geld verdient haben in diesen verrückten Zeiten. Und das sind die ethischen Werte, die du dort vorgelebt hast und auch ich versuche in der Zukunft umzusetzen, dass man sich auf uns verlassen kann, dass man sich uns vertrauen kann, dass wir zu dem stehen, was wir sagen. Wenn wir nun einmal aus Sicht der Bauwilligen schauen, welchen Tipp kannst du Bauwilligen oder unseren Zuhörern, die darüber nachdenken, ein schönes neues Haus zu bauen, mitgeben?
Also in dem Moment, wo ein Projekt ansteht, wo ein Einfamilienhaus zum Beispiel gebaut wird oder ein Mehrfamilienhaus, muss man ein Grundstück haben. Das Grundstück müsste in einer guten Lage sein, sowohl jetzt wie auch für die Zukunft. Ganz egal, ob man auch ein Projekt nach 20, 30 Jahren nochmal wieder verkaufen will. Also die Lage ist absolut wichtig, die Grundvoraussetzung für das Projekt. Absolut. Das Zweite ist, man sollte auch zu passender Zeit entscheiden. Das heißt, nicht überlegen und überlegen und überlegen. Nämlich irgendwann ist der Zug auch mal abgefahren. Das heißt, vielleicht interessiert sich auch ein anderer für das Grundstück und wenn es nicht über einen Notar eingekauft ist, dann ist es irgendwo mal weg. Das ist also etwas, was wichtig ist und so projektieren wir eigentlich alle Geschichten rundherum. Im Nachhinein weiß man natürlich immer mehr. Ja. Keiner kann in die Zukunft sehen.
Ja. Also zusammengefasst, der ganz klassische Satz, Lage, Lage, Lage. Wenn man ein Grundstück aussucht, sollte man dort wirklich nach einer guten Lage achten, weil das Grundstück verändert man nicht. In dem Haus kann man immer noch mal was verändern, was anbauen, umbauen. Da gibt es viele Möglichkeiten über die Jahrzehnte hinweg, aber das Grundstück zu verändern ist unmöglich. Dann wartet nicht auf bessere Zeiten. Wer weiß, ob sie kommen. Vielleicht ist das Grundstück dann weg. Vielleicht sind die Kosten doch gestiegen und nicht gefallen oder die Zinsen oder irgendwas hat sich verschlechtert und nicht verbessert. Also schiebt es nicht auf die lange Bank, sondern wenn es jetzt möglich ist, setzt es auch um.
Ganz genau.
Vielen Dank für dieses Interview, für diese ganzen Ratschläge und dass du mich und alle Hörer hier an deiner immensen Erfahrung teilhaben lassen durftest von über 45 Jahren, über 1000 Häuser, die du geplant, beraten und dann halt zur Begeisterung unserer Kunden umsetzen durftest. Ich werde versuchen, das deinem guten Beispiel zu folgen und es möglichst so weiterzuführen und hoffe, möglichst viele Kunden in den nächsten Jahren und 2, 3 Jahrzehnten in den Traum von den eigenen 4 Wänden dort zu verhelfen und euch genauso zu beraten, mit euch das Haus zu planen und zu bauen. Gibt es etwas Letztes, was du den Zuhörern oder mir dort noch mitgeben möchtest?
Ich denke, dass ich wohl alles gesagt habe. Wenn man das ein bisschen sacken lässt, ist das wirklich so, dass eine ganze Menge Erfahrung da ist. Und man darf auch ruhig an die Zukunft glauben. Es hat immer irgendwo einen Weg gegeben. Und wenn man den Weg nicht auf der linken Seite gefunden hat, hat man ihn auf der rechten Seite gefunden. Man muss sich nach der Decke strecken. Und auch ganz wesentlich ist natürlich die Voraussetzung, die eine Regierung schafft rundherum fürs Bauen.
Ja, also ich glaube, das ist doch ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Wir müssen uns alle nach der Decke strecken. Es wird uns nichts mehr geschenkt. Das gilt für dich als Bauwilligen, dass man vielleicht auch auf das ein oder andere verzichtet, wenn man den Traum von den eigenen vier Wänden umsetzen möchte. Vielleicht mal einmal weniger in Urlaub zu fahren oder halt das Haus etwas kleiner zu planen, aber es dafür umsetzen zu können. Und für uns auf der anderen Seite natürlich genauso, dass wir versuchen, jeden Tag das Optimale für dich rauszuholen, was die Qualität, was die Kosten betrifft, aber natürlich ganz besonders deine Wünsche so umzusetzen, wie du es möchtest. Vielen Dank für deine Zeit und dieses tolle Interview.
Ich danke ebenfalls.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.